man muss über dieses Buch immer aus zwei Perspektiven sprechen, literarisch und historisch.
Ja.
Ja? Und da können wir auch nochmal drüber reden, weil ich glaube, es sind nicht beide Perspektiven gleich gelungen. Oder es ist, es bedarf einiges Erwartungsmanagements.
Ja. Ich lese was, was du auch liest, der Buchpodcast.
Hallo Fabienne.
Hallo Martina.
Na, how is life?
Life is cold. Gerade wieder.
Life ist auch erkältet bei mir, schon mal als Entschuldigung für das Stimmchen, mit dem ich hier heute teilnehme.
Ja, hoffentlich hält es durch.
Ja, der auf jeden
Fall. Bis zum Schluss.
Ja, wir besprechen ja heute ein ganz interessantes Buch aus Vietnam, wo ich bisher noch nicht hingelesen, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich bin noch nicht hingereist und ich habe mich auch noch nicht dorthin gelesen. Aber das machen wir jetzt heute zusammen. Aber ich wollte dich davor noch fragen, was hast du denn sonst noch so gelesen?
Was habe ich sonst noch so?
Currently
reading. Oh, ich habe gerade, das lese ich so immer in Stückchen, also nicht am Stück, sondern immer so wieder. Und zwar eine mega coole Graphic Novel, muss ich dir auch ausleihen, von Emil Ferris. Also Emil geschrieben, eine US-amerikanische Autorin, und das heißt My Favorite Things Are Monsters. Und das ist so eine mega abgefahrene, auch mega krass gezeichnete, autobiografisch informierte Graphic Novel, spielt so im Chicago der 60er Jahre. Es gibt aber auch so eine Backstory mit einer Holocaust-Überlebenden, oder nicht Backstory, ne, geht auch um so eine Holocaust-Überlebende. Und das ist mega krass gezeichnet, weil es ist so, also es sieht so aus, wie als ob es auf so einen Block gezeichnet wäre. Also so ein College-Block, und es ist halt die ganze Zeit mit so Kugelschreibermäßig so gemacht und so, als hätte man so ganz viel so gekritzelt, so, weißt du, wie man halt auf so einem Block, und es ist mega krass, also mega toll. Gerade so ein bisschen mein Go-To, wenn ich mir was Schönes,
Häppchen.
Ja, genau so, oder schön ist komisch, weil es ist schon eine krasse Story, aber ja, finde ich gerade voll toll. Yes. And
cool.
How about you?
Cool. Ja, ich habe ein Buch gelesen, das ich ertauscht habe bei einer Buchparty von einer Freundin. Shoutout an Nora und Tipp an die Community, wie man das so schön sagt. Genau, einfach mal Freundinnen einladen und jeder bringt 1 bis 3 bis 5 Bücher mit und dann tauscht man und unterhält sich und gibt sich gegenseitig Empfehlungen. Da habe ich mir das geschnappt auf Empfehlung einer anderen Freundin. Kriegt auch einen Shoutout, Nele. Und zwar von Mareike Fallwickel. Und ich fand das interessant, weil von der hatte ich jetzt auch von einer Freundin über ein Jahr dieses Die Wut, die bleibt ausgeliehen und stand im Schrank und ich hatte keinen Bock, das zu lesen. Weil mich das so von der Thematik überhaupt nicht angeturnt hat. Und ich habe es dann ungelesenerweise zurückgegeben und habe dann aber ein anderes genommen, und zwar Dunkelgrün, fast schwarz.
Oh.
Das ist das erste von mir.
Ah, interessant.
Und das hat so fast 500 Seiten und das habe ich in einer Woche gelesen. Also das ist untypisch für mich. Ich bin eigentlich nicht so die Schnelle bei so dicken Sachen. Und ich fand es richtig gut, tatsächlich.
Ah.
Ja, also so voll character-driven. Also, weißt du, jetzt nicht so Plot, Gott, es passieren krasse Sachen. Aber einfach drei Freunde quasi, die sich schon seit der Kindheit kennen und die jetzt aber erwachsen sind. Und ja, ich spoilere jetzt nicht zu viel, aber die haben sich aus Gründen entzweit und treffen jetzt wieder zusammen. Und dann geht es halt ganz viel so um die, ja.
Und spielt es auch in Österreich?
Die Dynamiken. Ja, freilich, es spielt in Hallein bei Salzburg.
Nein!
Ja, schau.
My place, my close to my home.
Eben.
Krass.
Fand ich auch nämlich cool, weil ich liebe das ja immer mal, wenn, ja, wenn Texte sehr stark auf einen Ort, also wenn die sozusagen platziert werden können an einem Ort und nicht in einer so, ja, namenlosen Stadt irgendwo in Deutschland oder so spielen. Und dann halt auch noch an Orten, die nicht irgendwie Berlin sind oder Hamburg, finde ich oft Sachen spielen. Ja, genau. Deswegen, also ich hatte eine richtig gute Lese-Experience und empfehle das allen Leuten, die, ja, die sich so richtig reinfuchsen wollen in die Psychen anderer und fragen, warum ist er so, wie er ist und warum ist das so. Das fand ich sehr cool.
Das habe ich schon genug in meinem Leben, brauche ich nicht lesen.
Ja, aber wenn es nichts mit einem zu tun, selber zu tun hat, ist es ja vielleicht auch mehr,
es ist mehr Fun.
Genuss. Ja, genau, mehr Fun. Deswegen, ja, das habe ich jetzt fertig gelesen und habe jetzt auch ein Graphic Novel angefangen. Ach. Und zwar von Alison Bechdel mal wieder.
Ah, das Neue?
Wusste ich auch nicht. Genau, dieses Neue.
Ach, cool.
Mit Sport und so.
Ich
bin noch nicht weit. Ja.
Ah, ja. So lustig, folgt der auf Instagram und die hat immer so wirklich so Boomer-Instagram-Posts und Fotos ist immer so mega funny. Ich finde es echt sehr lustig. Muss mal schauen. Das ist echt sehr lustig. Ihr postet auch nur alle 3 Monate irgendwas oder so, of course. Ich meine, who am I? Aber um das zu sagen, because guess what? Ich poste auch nur alle 3 Monate irgendwas. Aber ja, naja, cool. Naja, und heute gehen wir ja auch nochmal an ganz andere Orte, müssen wir sagen, gell?
Ja, ich dachte, du sagst jetzt und heute, apropos Boomer. Nee.
Was?
Genau. Wir besprechen heute Der Gesang der Berge von Nguyen Van Quê Mai, einer vietnamesischen Autorin, deren Namen ich bestimmt falsch ausspreche, aber I really tried. Ja, wie immer gebe ich vielleicht eine kleine Einführung vorher. Genau, also sie ist 1973 geboren in einem Dorf im Norden von Vietnam und ist dann mit 6 Jahren in den Süden des Landes gezogen. Das wird noch relevant aufgrund der Geschichte Vietnams. Und ja, sie ist eine relativ gute Schülerin und auch sehr gute Studentin und erhält dann 1993 ein Stipendium, um eben in Australien zu studieren und macht dann dort auch eben in Australien ihren Studienabschluss, so im Bereich Business und Kommunikation, und arbeitet dann erstmal, nachdem sie wieder nach Vietnam zurückkehrt, für verschiedene so internationale Organisationen, für die UN und so weiter, um eben ja im Prinzip Entwicklungspolitik dort zu betreiben. Und später macht sie allerdings noch, also sie fängt dann an, auch schon zu schreiben, zu dichten, also auch journalistisch zu schreiben und vor allem Gedichte zu veröffentlichen, und macht dann später auch noch in England an der Lancaster University einen Master und PhD in kreativem Schreiben, also ist dann quasi, hat einen Karrierewechsel vollzogen. Genau, bis heute hat sie 12 Bücher veröffentlicht, darunter eben 2 Romane, wovon Der Gesang der Berge, was wir heute besprechen, der erste Roman ist. Und ich glaube, letztes Jahr oder 2023 kam der zweite raus. Wie ich schon gesagt habe, hat sie ihre Karriere aber als Dichterin oder als Poetin begonnen auf Vietnamesisch und wurde auch mit einigen, also Literaturpreisen in Vietnam selber ausgezeichnet. Zum Beispiel Poetry of the Year oder auch Poetry About 1000 Years Hanoi und so weiter. Und das Buch, das wir heute besprechen, wurde aber auf Englisch verfasst, was ich vielleicht auch einen ganz interessanten Fact finde. Also sie hat sowohl auf Vietnamesisch als auch auf Englisch geschrieben. Und was ich auch einen lustigen Fun Fact finde, ist, dass einige ihrer Gedichte in Vietnam zu Liedern, also sozusagen auf Musik draufgesetzt und zu Liedern verfasst wurden. Und die kann man auch, also auf ihrer Website kann man einige anhören. Das ist dann sehr, ja, also sehr so tragend.
Ach so,
weil die ist, glaube ich, da auch schon so, nee, so in Richtung Vietnam als Volk und als, also ich kann kein Vietnamesisch, habe nichts verstanden, aber so auch von der musikalischen Vibe her war das sehr so, ja, balladenhaft, wenn nicht sogar so ein bisschen hymnenmäßig, würde ich jetzt das mal einschätzen. Fand ich ganz interessant, also kann auf jeden Fall auf der Website angehört werden. Und das Buch, das wir heute lesen, Der Gesang der Berge, wurde zu einem internationalen Bestseller tatsächlich, hat auch einige Preise gewonnen, den 2. Platz beim Dayton Literary Peace Prize 2021, International Book Awards Award 21 und auch einen Pen Award, den kannte ich allerdings nicht, Oakland Josephine Miles Literary Award und so weiter. Heute lebt Quê Mai zwischen Kirgisistan und Vietnam.
Oh, interessant.
Ich finde immer die Formulierung lustig, lebt zwischen. Dann denkt man so, okay, geografisch ist das dann in China. Ja. Genau, weil ihr Mann ist wohl auch so in der Entwicklungszusammenarbeit tätig und deswegen sind die viel unterwegs gewesen und auch immer noch. Und sie hat 2 Teenager, Kinder im Teenageralter. Mhm. Genau. Ja, wie schon gesagt, war Der Gesang der Berge ihr erster veröffentlichter Roman und erschien 2020 unter dem Titel The Mountains Sing in den USA auf Englisch bei Algonquin Books. Und 2023 dann bei Inseltaschenbuch in der Übersetzung von Claudia Feldmann, was auch das ist, was wir heute gelesen haben oder besprechen. Ja, die Handlung.
Good luck with that.
Ist ganz einfach in 2 Sätzen zusammengefasst, kein Problem. Nee, eben nicht, weil, warum ist es so? Wir haben eine erzählte Zeit eigentlich von den 30er Jahren bis 2017. Also schlanke, weiß ich nicht,
knapp
was sind
100
das?
Jahre. Nein.
87 Jahre, ja. Und sie macht das so, dass sie im Prinzip 2 relativ gleichberechtigte Protagonistinnen hat, die beide als Ich-Erzählerinnen erzählen. Und zwar haben wir da einmal Diu Lan dran, das ist die Großmutter, die 1920 geboren wurde. Und dann auf der anderen Seite haben wir Huang, das ist deren Enkeltochter, die ja während des Vietnamkriegs dann aufwächst in den 70er Jahren und bei ihrer Großmutter lebt. Und im Prinzip wechseln sich die beiden Geschichten so ein bisschen ab. Und der Aufhänger ist im Prinzip, dass die Großmutter ihre Geschichte und auch ihre Lebensgeschichte sowie die Geschichte des vietnamesischen Volks ihrer Enkeltochter erzählt in mehreren Episoden sozusagen. Und deswegen lernen wir einerseits halt super viel natürlich über diese Familie, aber auch über, ja, über das Land Vietnam. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Fabi. Ich habe jetzt noch nicht alles davon gewusst, vieles schon, also so ein bisschen mal mitbekommen, aber war jetzt nie so interessiert am Vietnamkrieg oder so. Deswegen habe ich da schon gerade auf geschichtlicher Ebene einige Sachen auch erfahren, die ich so noch nicht wusste. Was auch sehr interessant ist, also die Großmutter Diolan ist in Nordvietnam geboren. Deswegen hat die ganze Handlung eine nordkoreanische Perspektive.
Nordkoreanisch? Nordvietnamesisch.
Quatsch, eine nordvietnamesische Perspektive. Ja, was vielleicht auch wichtig ist, finde ich, wenn man über ein Land spricht, was eben geteilt war und was auch unter verschiedenen Regimen, also der Norden war ja kommunistisch oder genau, und der Süden unter der Unterstützung der Franzosen und Amerikaner eben nicht. Und deswegen, vielleicht sollte man das auch dazu sagen. Genau, ich würde jetzt mal ganz kurz versuchen zu umreißen, was diese zwei Handlungsstränge sind. Einmal der Teil des Buchs, der von der Großmutter Diolan erzählt wird, und dann der von der Enkeltochter Huang erzählt wird. Also bei Diolan, wie schon gesagt, die wird 1920 geboren und ist bis heute so ein bisschen die Matriarchin der Familie. In der Jetztzeit des Buchs ist sie aber schon verstorben und die Enkeltochter schreibt quasi die Geschichte ihrer Oma posthum auf. In der Zeit, in der sie geboren ist, befinden wir uns geschichtlich so gesehen in der französischen Kolonialherrschaft über Vietnam, also Indochina wurde das ja früher genannt. Und 1930 sagt dieser Großmutter, ein Wahrsager, eben voraus, sie werde mal ein ganz hartes Leben haben. Und der ganze Roman ist dann sozusagen das QED dieses Wahrsagers, weil sie eben wie das vietnamesische Volk im Ganzen, glaube ich, kann man so sagen, viele Krisen durchläuft und viele politische Umbrüche miterlebt. Und zwar haben wir da einmal 1945 dann große Hungersnot, die das Land beutelt. Und im Leben von der Großmutter ist das eben auch, ist glaube ich da die einschneidende Erfahrung, dass ihre Mutter auch stirbt, weil sie und also Diu und ihre Mutter eines Tages unterwegs sind und natürlich total so panisch auf der Suche nach Nahrung sind, weil sie sehr großen Hunger haben. Und irgendwann finden sie so ein Maisfeld von einem fremden Bauern und essen dann davon. Und dann wird die Mutter der Oma, wird ermordet von diesem Bauern, der sie eben an seinem Mais essen sieht. Und das wird dann auch nochmal interessant, weil der später nochmal auftaucht und nochmal eine Rolle bekommt, dieser Bauer, der dann eben dort schon immer böser Geist in der Familiengeschichte genannt wird. Und dann kommen wir quasi geschichtlich in die Zeit des japanischen Imperialismus beziehungsweise der Okkupation im Zweiten Weltkrieg durch Japan. Das schlägt sich im Leben von Diolan so wider, dass ihr Vater geköpft wird von japanischen Soldaten, als sie auf dem Weg in die Stadt sind. Und Diolan und ihr Bruder, glaube ich, beobachten das aus einem Gebüsch, und sind natürlich total geschockt von dieser krassen Grausamkeit. Genau, und dann geht es im Prinzip so weiter. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob ich das dazu sagen soll, also geschichtlicher Hintergrund. Ich habe so ein bisschen zusammengefasst, auch für mich. Ich glaube, ich sage das mal kurz, oder Fabian? Genau, und dann ist es eigentlich so um 1945, dass es eigentlich dazu kommt, dass Ho Chi Minh, also und seine Viet Minh, das sind die, ist im Prinzip eine nationalistisch-kommunistische Vereinigung, Vietnam für unabhängig erklären, also dass es ein bisschen geschafft wird, sich durchzusetzen gegen die Japaner und auch gegen die Franzosen. Und das hält aber nicht lange an und Vietnam wird wieder geteilt, und zwar in Nordvietnam, was zu dem Zeitpunkt unabhängig kommunistisch ist, und in Südvietnam, was immer noch unter französischer Kontrolle ist. Und dann passiert eben auch der erste sogenannte Indochina-Krieg, dessen Folge dann diese Teilung in die zwei Republiken war. Und eigentlich sollte Frankreich seine Truppen dann auch nach und nach, zumindest bis 1955, wieder abziehen. Aber trotzdem gelingt es dem Staat oder der Regierung von Südvietnam irgendwie nie, das so richtig zu stabilisieren als eigene Republik. Und deswegen bleibt einerseits die französische, aber vor allem auch die amerikanische Unterstützung da vor Ort bestehen. Und es kommt auch wieder zum Bürgerkrieg. Und währenddessen gibt es in Nordvietnam, was eben kommunistisch geführt wird, in den 50er Jahren eine sogenannte Landreform. Die kommt ja sehr oft in dem Buch auch vor. Die hatte mir gar nichts gesagt. Im Prinzip ist es da so, dass die Kommunisten die Macht übernehmen und dann im Zuge so einer Landreform versuchen, Großgrundbesitzer zu entmachten, auch zu enteignen und eben kleine arme Bauern zu stärken. Was die Familie der Großmutter von Djulan eben betrifft, da sie Bauern sind, relativ erfolgreiche Bauern, aber eigentlich auf keine Weise irgendwie Großgrundbesitzer. Also sie sind, ja, sie haben einen größeren Bauernhof, aber sie sind eigentlich gar nicht, ja, auf der Seite der Kapitalisten, werden aber trotzdem von so einem Art, ja, Lynchmob der Nachbarn und der umliegenden Kleinbauern angegriffen, zum Teil verschleppt oder versucht zu ermorden. Und die Großmutter Djulan kann dann eben mit ihren 5 Kindern fliehen. Was eine ziemlich lange, ja, ein langer Teil eigentlich des Romans ist, ne? Diese Geschichte der Flucht, wie sie versucht mit ihren 5 Kindern, 5 von 6 Kindern zu überleben und wie sie vor allem die Kinder, weil sie selber überhaupt nichts mehr hat und sich selbst verstecken muss, nach und nacheinander aufgeben muss und bei irgendwelchen Leuten als, ja, als landwirtschaftliche Helfer oder als Kellner oder irgendwie, ja, muss sie ihre Kinder zurücklassen, was ich auch sehr, ja, was natürlich sehr traurig ist. Genau, und was nochmal mit, so politisch mit Blick auf diese Landreform bis heute interessant ist an Vietnam, ist das, oder in Vietnam, ist das, dadurch, dass bis heute in Vietnam im Prinzip eine sozialistische Einparteiendiktatur herrscht, die auch irgendwie hervorgegangen ist aus diesem nordvietnamesischen Kommunismus, gilt eigentlich diese Landreform bis heute als, ja, als historisch nicht richtig bearbeitet. Also es wird sozusagen bis heute sehr stark vom Norden die Geschichtsschreibung über diese Zeit der Landreform bestimmt. Und natürlich sind da wenn die Gewinner die Geschichte schreiben, dann wird die immer zugunsten dieser Gewinner, der gewinnenden Kriegspartei geschrieben. Und deswegen ist das Buch auch, ja, stark gelobt worden, dass es eben sehr getraut wird, auch die Gräueltaten oder halt den Horror dieser Landreform und die, ja, die Opfer dessen zu beleuchten. So, in Vietnam, politisch geht es jetzt folgendermaßen weiter. Irgendwann unterstützen die nordvietnamesischen Kommunisten auch in Südvietnam den Aufstand oder genau die Tendenzen quasi auch dort, ja, die französischen und amerikanischen Mächte, ja, loszuwerden. Und es kommt zum Vietnamkrieg unter der Führung der USA. Also, ja, das ist so in den 60er bis 70er Jahren, weil die USA natürlich verhindern wollen, dass die nordvietnamesischen Kommunisten die Macht in Südvietnam übernehmen. Und es war, wie, glaube ich, viele von uns schon wissen aus der, ja, aus dem Geschichtsunterricht, ein relativ krasser und auch langer Krieg, der im Nordvietnam vor allem ein Luftkrieg war und im Süden durch US-Bodentruppen ausgeführt wurde. Die Kriegsparteien waren eben Nordvietnam und die sogenannten Vietcong aus dem Norden gegen die Vietcong waren nicht aus dem Norden, sondern aus dem Süden, gegen die USA und Südvietnam. Genau, und bis heute ist ja der Vietnamkrieg auch super umstritten, ne? Und auch schon damals in den USA hat man sich halt so gefragt, warum zur Hölle macht man so einen verlustreichen Krieg auf einem Territorium, der so weit weg ist und eigentlich gar nichts mit uns zu tun hat. Ja, es ist im Prinzip ein Stellvertreterkrieg gewesen, ne, wo man halt irgendwie befürchtet hat, wenn das in Vietnam, wenn da die Kommunisten gewinnen, dann könnte ganz Asien oder Südostasien irgendwie unter kommunistische Kontrolle geraten. Weshalb die USA da halt auch super lange drin geblieben sind, obwohl, und das ist eben das auch das Interessante, ich sage das so dazu, viele wissen es wahrscheinlich, eigentlich waren die USA militärisch natürlich und auch zahlenmäßig krass überlegen. Und trotzdem konnten die US-Truppen von Nordvietnam und den Vietcong so krass, also so stark destabilisiert werden, ja, dass sie im Prinzip den Krieg gewonnen haben, dass die Amerikaner die Gruppen nach und nach abziehen. Und was da auch nochmal vielleicht ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass, weil das auch im Buch vorkommt, ist eben diese krasse Kriegsführung, die die USA da auch eben durch diese Luftangriffe gemacht haben, weil sie, also Stichwort Agent Orange, dass sie halt, um irgendwie die Verstecke der, ja, der anderen Kriegsparteien rauszufinden, dieses Agent Orange, das war so ein Pflanzengift oder so, verteilt haben, damit man eben, damit das Laub von den Bäumen abfällt und man den Feind besser sieht, was krasse Schäden und krasse Gesundheitsfolgen hervorgerufen hat. Genau, und dann 1975 kapituliert Südvietnam und seit 76 sind Nord- und Südvietnam unter dem Namen Sozialistische Republik Vietnam wiedervereint. Und dieser Teil des Vietnamkriegs, den ich jetzt kurz und wahrscheinlich nicht besonders umfassend zusammengefasst habe, den sehen wir eigentlich eher in der Geschichte, also im zweiten Handlungsstrang in der Geschichte, die von der Enkeltochter Huang erzählt wird, die mit Spitznamen auch Guava genannt wird. Die wird nämlich 1960 geboren, also mitten in dieser Zeit. Und der Teil der Geschichte, den sie erzählt, spielt in den 70er Jahren, genau während dieses Vietnamkriegs. Und zwar ist es so, dass Huang in Hanoi wohnt mit ihrer Großmutter Diu. Und sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater sind im Krieg. Ihr Vater als Soldat und ihre Mutter als Ärztin, die auch irgendwie gleichzeitig auf der Suche nach dem Vater ist, weil er schon seit vielen Jahren weg ist und sie nichts von ihm wissen. Irgendwann kommt die Mutter von Huang zurück und ist, also es wird nicht so benannt, aber ist im Prinzip stark traumatisiert von diesen Sachen, die sie im Krieg erlebt hat und kann sich auch gar nicht mehr so richtig auf ihre Tochter einlassen. Und die Tochter denkt immer, wieso, ne, wieso freut sie sich denn nicht, mich zu sehen? Also das ist auch ein längerer Strang in der Geschichte. Der Vater kommt allerdings nie zurück und sie suchen ihn eigentlich bis zum Ende und wissen nichts, also erfahren nichts von ihm. Und in dieser Zeit beginnt dann eben auch die Großmutter Tiolan ihrer Enkelin die Geschichte und die des Landes zu erzählen. Genau, wer auch zurückkommt, ist der Onkel Dat. Das ist der Bruder der Mutter. Der ist schwer versehrt, also der hat seine Beine durch Landminen verloren. Ganz am Ende wird noch ein zweiter Onkel von Huang gefunden, der sein Leben lang verschwunden war und zwar schon bei dieser Landreform verschwunden ist. Und da stellt sich dann raus, dass der auf der Seite der Südvietnamesen und der Amerikaner im Krieg gekämpft hat, was die Familie auch nochmal total schockiert und irgendwie entzweit. Und eine andere Tante in dieser Zeit gebiert ein deformiertes Kind, was eben die Folge dieser Agent Orange-Angriffe war, die ich vorher genannt habe. Und wir haben noch einen kleinen romantischen Subplot, in dem Huang einen Freund hat, Tam, den sie am Ende heiraten möchte. Er ist ein super, super Junge. Und dann stellt sich bei der Verlobungsfeier raus, haltet
Spoiler,
euch fest.
Spoiler,
Spoiler. Ja. Spoilern. Ja, stellt sich bei der Verlobungsfeier raus, als der Großvater von Tam den Raum betritt, dass das eben genau der böse Geist ist, der die Urgroßmutter von Huang erschlagen hat, als sie von seinem im Hunger an von seinem Maisfeld gegessen hat. Ha. Oh. So, ich habe es versucht, Fabienne.
Bravo, wirklich.
Genau. Also
It's a lot.
Es ist natürlich nicht alles von diesen historischen Sachen, die kommen nicht alle im Buch vor. Ich wollte es nur irgendwie so mit erwähnen, damit wir so ein bisschen wissen, worüber wir sprechen, weil ich es einfach selber, also nicht, weil ich dir und euch unterstelle, dass ihr es nicht wisst, sondern dass ich weil es ich zum Teil nicht wusste und deshalb dachte ich, ich sag's mal so dazu.
Ja, voll. Ja, very good. Und ich glaube, ich hatte auch so gelesen, dass es ja eben auch so was Besonderes ist, das Buch, weil es, obwohl es 2020 erscheint, es ja nicht so viel Literatur von vietnamesischen AutorInnen gibt, die übersetzt wird oder die auf Englisch oder im, sag ich mal, in Westeuropa oder im angloamerikanischen Raum erscheint. Und das allein schon, weil eben, ich glaube, wir hatten, glaube ich, da im Vorfeld, oder du hattest das auch schon gesagt, als du das Buch vorgeschlagen hast, für mich, mir ging es so wie dir, es ist natürlich Vietnam sehr stark besetzt mit dem Vietnamkrieg und da aber nochmal sehr stark natürlich aus US-amerikanischer Perspektive erzählt. Ja, so. Oder dann halt, was man jetzt zuletzt hatte, so von vietnamesischen Geflüchteten, die dann in die USA eingewandert sind und da dann so ein bisschen, so wie dieses Buch Der Sympathisant, das vor ein paar Jahren in den USA relativ, ich vergesse leider den Autor, genau, und dass das sozusagen auch deswegen so besonders ist, weil es eben diese Geschichte erzählt aus einer eigentlich vietnamesischen Perspektive. Also klar, zum Beispiel die US-Amerikaner kommen natürlich vor und der Vietnamkrieg kommt vor, aber es ist eigentlich vor allen Dingen zentriert darauf, was dieser Familie oder auf so eine innervietnamesische Perspektive, ja, so, und das finde ich schon, genau, und eben so dieser Reichtum hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber sozusagen diese unfassbare Geschichte, ja, so, die halt echt, ich meine, das ist so diese Prophezeiung dieses Wahrsagers. Ich meine, das ist schon krass, was einfach dieser Großmutter alles passiert. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Also ich glaube, das, was da passiert, dass Familien halt mehrfach traumatisiert und über mehrere Generationen einfach, das so eine ganz krasse Geschichte ist, ist wahrscheinlich schon relativ repräsentativ für dieses Land oder für die Menschen in diesem Land. Ja.
Voll. Ich glaube auch, also ich glaube, man muss über dieses Buch immer aus zwei Perspektiven sprechen, literarisch und historisch. Ja. Und da können wir auch nochmal drüber reden, weil ich glaube, es sind nicht beide Perspektiven gleich gelungen oder es ist, es bedarf einiges Erwartungsmanagements, wenn man sich dem Buch vielleicht nähert. Und ich habe nämlich von einer literarischen Perspektive kommend, ich lese halt einfach auch gern Romane, Geschichten, die jetzt vielleicht nicht immer naja, die halt literarisch, sage ich mal, hochwertig sind, aber auch, und das habe ich mir so ein bisschen von dem Buch erhofft, okay, dachte mir, ich habe noch nie was aus Vietnam von einer vietnamesischen Person gelesen, ne, vielleicht kriege ich da neue Konventionen des Geschichtenerzählens mit. Das finde ich, ist ja auch immer eine Bereicherung, wenn man nicht nur seine gleiche westeuropäisch-amerikanisierten Bücher liest, ne, dann kann man mal so ein bisschen erfahren, wie, keine Ahnung, bei Akoike Emesi oder so, was sind vielleicht andere Traditionen des Geschichtenerzählens, und mit der Erwartung bin ich so ein bisschen rangegangen und habe dann relativ schnell gemerkt, wir sind eigentlich in einem sehr altmodischen Erzähl. Also klar, es ist ein bisschen unkonventionell im Sinne von, ich habe einen Perspektivwechsel immer zwischen dieser Oma und der Mutter, aber es ist sonst schon sehr, auch mit dieser Prophezeiung am Anfang, die dann erfüllt wird, ne, hat schon fast was Altmodisches eigentlich und glaube ich schon was sich auch sehr stark auf westliche Traditionen irgendwie bezieht. Und aber genau aus einer historischen, politischen Perspektive wiederum, wie du gesagt hast, ist das natürlich Absicht, weil es so wenig Bücher, die auf Vietnamesisch geschrieben werden, aus Vietnam raus schaffen, von der westlichen Leserschaft gelesen werden und schon gar nicht, wenn sie nicht die politische Einstellung oder die Geschichtsschreibung des Westens irgendwie bestätigen.
Und ich meine, das ist aber natürlich auch in dem, was du zu Beginn gesagt hast, mit dem, es ist auf Englisch geschrieben. Ich glaube, das sagt schon sehr viel. Also es sagt schon, dass es auf einen westlichen Markt hingeschrieben ist. Und das, also weißt du, ich habe mich dann schon auch gefragt, also jetzt abgesehen von der Form, sage ich mal, die finde ich auch, also relativ traditionell und auch in so einem Sinne so eines Mehrgenerationen-Romans und so eines eigentlich fast schon epischen Romans ja auch sehr konventionell ist, dass es ja sozusagen, weil eigentlich ist sie ja Dichterin, ja, und wie das aber sein muss, wenn man quasi nicht in seiner Erstsprache schreibt und dass da, also ich finde wirklich so die sprachlich sozusagen, ist es wirklich sehr, sehr flach, also und ich meine, weißt du, so, das ist genau, ich finde, ich bin da voll bei dir, so dieses, es gibt da vielleicht so zwei, dieses, also meistens, oder im Idealfall verschränken sich Form und Inhalt miteinander und man ist so auf beiden Ebenen befriedigt. Und hier würde ich sagen, der Inhalt befriedigt mich, also insofern, als ich genau voll viel Neues erfahren habe, aber so formal oder von dem, was das Buch jetzt sprachlich macht und auch bis zu einem gewissen Grad, sag mal, die Figurenzeichnung ist schon so ein bisschen flach. Also ich finde auch so, ne, du hast den Tam erwähnt, also den Jungen, den, ja, genau. Und da gibt's halt null, also weißt du, sie trifft den und man weiß sofort, woraus hinausläuft. Also da gibt's keine Ambivalenz, da gibt's kein irgendwie Ding. Und es ist dann wirklich so alle, also weißt du, so, alle sind immer gut und ganz böse und schön und was ist ich so. Also es ist schon sehr black and white in dem, wie diese Figuren. Aber ich glaube, es ist halt auch, ich meine, das ist schon krass, den Zeitraum. Also nicht alle sind so, würde ich sagen. Also es ist natürlich,
wollte auch gerade
so
sagen, also die Großmutter und auch Ngoc, die Mutter von, also von Huang, die halt so traumatisiert wiederkommt, ne? Die finde ich, also die macht ja auch einen Wandel und auch die Großmutter, die kriegt wahrscheinlich so die umfassendste Zeichnung, weil wir von der auch am allermeisten erfahren, ne? Und dieses, wir lernen die ja erst kennen, das wird ja auch so ein bisschen rückwärts erzählt, als so eine, ja, irgendwie so eine Matriarchin, die halt irgendwie zu Hause bleibt vom Krieg und aber so ein bisschen die Fäden der Familie zusammenhält, das Haus da mit ihren eigenen Händen neu aufbaut. Und dann erfahren wir aber, oh, die hat eigentlich ihre Kinder alle zurückgelassen.
Ja.
Also das fand, ich fand, es gab so ein paar Charakterisierungen oder Figurenzeichnungen, die besser, also die besser funktioniert haben und ein bisschen umfassender waren und an die, gerade so die Randcharaktere sind halt sehr black and white.
Ja.
Und oder auch die, schon fast so eine Märchen, haben so märchenartige Figuren, Funktionen.
Ja, ja, so wie böser Geist.
Genau.
Also das ist ja auch so, diese Figur eben wird am Anfang eingeführt als auch so jemand, der schon bevor er da dieses Maisfeld entdeckt, der hat irgendwie so eine, auch glaube ich, so eine vielleicht so Aufseher- und Kontrollfunktion in einem Dorf, wo die Großmutter aufwächst. Also dass der vorher schon, das heißt ja vorher schon böser Geist, der ist irgendwie so ein Funktionär und macht halt allen das Leben schwer. Und der taucht dann halt am Ende wieder auf als der Urgroßvater oder Großvater von Tam, also von dem Freund von Hong. Und da gibt's sozusagen, also genau, der hat ja null irgendwie Tiefe oder keine Ahnung. Also das ist einfach, wie du sagst, so ein Typus halt. Und ich glaube aber auch, ich habe mich schon auch so gefragt, also eben in diesem Willen, glaube ich, auch dieses ganze diesen ganzen Zeitraum zu umspannen, ja, und so viel eben auch mitzuerzählen an historischen Ereignissen. Ich meine, die sind schon, das finde ich schon toll an dem Buch oder gut gelungen. Das ist, da gibt's jetzt keine meterlangen Exkurse über, und das ist die Geschichte Vietnams. Also es ist schon gut in die Story eingeflochten, so, und was da passiert. Und ich finde, also ich bin eben, ich weiß auch nicht so viel über das Land, aber ich, selbst wenn man jetzt nicht so viel weiß, checkt man schon ungefähr, was Sache ist und was das Problem ist. So, also es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, hä, warum sind die jetzt so drauf, warum machen die das, sondern ich finde, das ist schon gut miterzählt. Aber das Problem ist natürlich, wenn du so einen, also weißt du, so, wenn du so einen langen Zeitraum umspannst, du kannst ja nicht in die Tiefe gehen. Also weißt du, so, weil ich finde, selbst diese Geschichte dieser Traumatisierung oder auch die Konflikte, die zum Teil daraus entstehen könnten, die werden so schnell irgendwie, also weißt du, die sind in so zwei Seiten wieder.
Der Mutter jetzt.
Ja, genau, zum Beispiel der Mutter, aber auch der Onkel, der zurückkommt und so kriegsversehrt ist, der hat ja so ein krasses Alkoholproblem und der will ja dann seine quasi Verlobte oder die Frau, die er heiraten sollte, stößt da weg, weil er halt wahrscheinlich also impotent ist oder das steht so ein bisschen im Raum. Und dann ist so, ah ja, und dann so ungefähr 50 Seiten später, ah ja, die Mutter kam jetzt zurück und hat ihm geholfen und er hat jetzt zu trinken aufgehört. Und so,
jetzt passt es doch. Ja.
Genau so. Also es wären so diese Konflikte auf einer sehr, also eben, es kommt so ein bisschen drauf an, aber werden schon sehr oberflächlich behandelt, was, glaube ich, zwangsläufig ist, weil du kannst es halt nicht, sonst hätte das Buch, also sonst wäre es Middlemarch, ja, so ungefähr, sonst hättest du halt 1000 Seiten, ja, und das Buch hat halt nur, was weiß ich, immerhin schon 430 Seiten oder so, aber ja.
Ich möchte auch noch was dazu sagen, weil ich mir das Gleiche auch gedacht habe, aber nochmal vielleicht mit einer bisschen anderen Schattierung, weil klar, das Gleiche ist mir auch aufgefallen. So, ja, es wird sehr viel, also es werden sehr viele Themen sehr schnell zusammengefasst, vieles wird irgendwie subsumiert unter, genau. Aber ich habe mich halt auch gefragt, also einerseits haben wir dieses Phänomen, wenige Geschichten schaffen es überhaupt aus Vietnam raus. Das heißt, die Autorin hat logischerweise diesen krassen Auftrag gespürt. Ich habe jetzt die Chance, ne, hier was zu erzählen der Welt, was halt nicht so oft sonst erzählt werden kann aus Vietnam. Und das Zweite, was ich auch noch gelesen habe, ist, dass vietnamesische AutorInnen, sei es jetzt in Vietnam, vor allem in Vietnam oder was da publiziert wird, da gibt es nochmal die Kontrolle über das kommunistische System, dass sozusagen die kommunistische Partei das also beschränkt oder kontrolliert, was überhaupt erzählt werden darf. Also gerade wenn es jetzt irgendwie über diese Landreform geht. Das heißt, viele vietnamesische AutorInnen müssen, weil eben vieles verboten ist, zu fiktionalem Schreiben greifen, um Geschichte zu korrigieren. Also das ist anscheinend ein Phänomen generell in Vietnam, habe ich gelesen. Und das ist ja auch was die Autorin hier macht. Das heißt, okay, sie hat jetzt diesen Auftrag, oh mein Gott, ich kann hier sozusagen setting some things straight. So. Und ich will jetzt am liebsten alles erzählen. Und ich sehe da auch voll die Schwächen drin, die du jetzt aufgezählt hast. Aber ich fand gleichzeitig auch, dachte ich mir, um Gottes Willen, diesen Auftrag möchte ich wirklich auch nicht haben. Weil ich mir halt so dachte, ja, weißt du, irgendwie zu Hause sitzen in England, und mir geht's eigentlich gut, weil ich bin rich. Da kann ich mir natürlich überlegen, wie könnte man das Bewusstsein des Menschen besser zu Papier bringen. Weißt du, so? Es ist halt ein mega Privileg, extrem literarisch innovativ zu sein, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt, und ein bisschen habe ich mich da halt erinnert an dieses The Danger of a Single Story von Chimamanda Ngozi Adichie. Wenn du so das Gefühl hast, oh Gott, die Welt nimmt jetzt vielleicht mein Buch als so die neuere vietnamesische Erzählung wahr, dann der Druck ist quasi hoch, da jetzt alles reinzupacken, was ich schon immer mal sagen wollte und was ich schon immer mal mitgeben wollte. Und ich finde das irgendwie mega verständlich. Gleichzeitig, wie du schon sagst, literarisch gesehen krankt das Buch natürlich total daran, weil das halt so zulasten der, ja, irgendwie der Figuren vor allem geht, aber auch so ein bisschen der Tiefe der Themen, die dann angeschnitten werden können.
Ich habe mich gefragt, also ich verstehe voll, was du sagst. Ich würde gern zwei Sachen oder drei ansprechen. Ich fange mal mit zwei an und vielleicht das andere komme ich dann auch noch dazu. Also das erste ist, ich weiß nicht, wie dir das ging. Ich verstehe sozusagen dieses Gefühl von I gotta represent. Ich habe jetzt hier diese Chance und ich muss das erzählen. Ich finde, das Buch läuft an manchen Stellen für mich Gefahr, also auch mit dem Bearing, und das ist, glaube ich, so ein Dilemma, das viele Autorinnen ich sag mal, aus der Peripherie haben. Das ist also sozusagen, wenn man jetzt so, es ist so ein literaturwissenschaftliches Modell, wo man, oder nicht nur literaturwissenschaftlich, wo man so von Zentrum und Peripherie redet und sozusagen bei allem, was mittlerweile auch schon auf dem Buchmarkt passiert ist, gibt es trotzdem ganz klar ein Zentrum, nämlich das sind US-Verlage oder halt europäische Verlage. Also genau, der Nobelpreis wird halt in Schweden verliehen und so weiter und dass es ein krasses Ungleichgewicht einfach gibt. Genau, und das hat ja mit ganz viel zu tun, mit Ressourcen, mit eben, was ist der literarische Standard und so weiter. Ja. Bearing that in mind, also so diese Frage auch, ne, also ich schreibe für dieses Publikum, ich schreibe für das Zentrum. Ich würde sagen, das macht sie schon, also sicher auch. Aber ich meine, genau, es ist die Frage, kann dieses Buch in Vietnam überhaupt gelesen werden? I don't know, weißt du?
Oder brauchen die das auch als Geschichte? Ja, genau. Die wissen es ja, die haben es ja selber erlebt. Wahrscheinlich hat jede Oma da so eine Geschichte.
Ja, voll. Also, und dann, finde ich, war so ein Aspekt dabei, den ich so ein bisschen phasenweise schwierig fand. Das ist jetzt nicht so ganz krass, aber ich finde, das Buch macht manchmal schon so eine komische Selbstexotisierung. Oder es gibt halt schon so ein paar so Klischees über, ich sage mal, ganz, ganz wirklich so Stereotyp Asien oder eben so, weißt du, so vietnamesische, was weiß ich, Spiritualität oder eben auch dieses, alle sind immer so schön und alle, weißt du, so, das für mich dann manchmal so ein bisschen strange war, weißt du, so, wo ich mir so gedacht habe, also das ist so ein bisschen wie, dass halt so Literatur aus anderen Ländern quasi nur, also jetzt aus der Peripherie, nur um den Preis im Zentrum ankommt, dass es halt so eine Art von Selbstexotisierung auch passieren muss, damit man sozusagen einer breiten Lese, also weißt du so, ich frage mich dann so, oder was ich vielleicht sagen will, ist dieses, es gibt vielleicht ja schon so ein bisschen ein Spannungsverhältnis zwischen, okay, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, die ihr nicht kennt, von Vietnam, und den Menschen, die da leben. Und gleichzeitig reproduziere ich aber auf vielen Ebenen oder reproduziere ich schon auch eure Klischees von oder Klischees über. Und ich meine, das ist jetzt so ein bisschen blöd, das zu sagen, aber allein dieses Wahrsager-Ding, ja, so. Also ich meine, das ist ja nur so ein Detail, ja, und da gibt es aber mehrere sozusagen von. Aber allein so dieses Wahrsager-Ding spielt natürlich in so eine gewisse, sag ich mal, Vorstellung von asiatischer Spiritualität oder sowas rein, ja, so. Und da, ich, weißt du, so, ich sag mal, ich beobachte es, ich weiß nicht so genau, wie ich das finden soll, und ich glaube, es ist halt eben dieses Dilemma, you can't get out of it, also irgendwie muss man ja wahrscheinlich auch, oder ich habe mich dann auch so gefragt, weißt du, so bei allem, ich will ein Buch schreiben, das man auch, weißt du, und will da so einen Rundumschlag machen, und klar, ich kann es mir jetzt vielleicht nicht leisten, so in hoher Literatur zu machen, aber dann halt in so Klischees zu machen, finde ich halt schon auch so ein bisschen schwierig irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ja.
Ich bin mir irgendwie nicht sicher. Ich weiß, was du meinst. Also so zum Beispiel dieses, das dann so, also einmal schon das Cover-Design, was auch ganz stark auf der Website von Kuemai ist, aber auch dann dieses, genau, allein schon der Gesang, der Berg. Also dass es ein starker Kitsch ist, und dann ganz oft ist ja auch so, oh, und der Duft von Reis, also so ein bisschen wie so ein, so Kolonialismus-Romane vielleicht auch sagen würden, oh, wir kamen auf dem Markt in Saigon an und da war dann das. Und ich glaube irgendwie, ich aus meiner Perspektive, meiner kulturellen Perspektive, kann das nicht entscheiden, ob das, genau wie du jetzt sagst, so eine Selbstexotisierung ist oder ob das gängiger Style ist, weil, also ich habe jetzt nichts irgendwie mich studiert in Sachen asiatische Kultur, aber ich war schon öfter mal in Asien und ich fand da vieles extrem kitschig. Und das ist nicht für mich gemacht, sondern das ist der Geschmack dort. Allein schon, wenn du dir irgendwie, schau dir mal japanische Fernsehwerbung an. Das ist over the top sozusagen. Also wenn du das in Deutschland machen würdest, um JapanerInnen zu charakterisieren, weißt du, dann wäre das, wie du sagst, wäre das mega rassistisch. Aber das ist dort der Geschmack. Deswegen, ich kann das voll schlecht entscheiden. Ich weiß, was du meinst, so dieser Kitsch. Aber ich frage mich, ob das, also entweder, wie du sagst, ist es so eine total trashy Selbst-Exotisierung oder das ist eines der wenigen, sag ich mal, genuin vietnamesischen Touches, die da drin sind. I don't know, ich kann, weißt du, mir fehlt da das Gefühl dafür, aber ich finde der genauso so extrem asiatisch, also so südasiatisch, asiatische Deko die irgendwie schlecht appropriiert wird von Nanunana, ist meistens weniger kitschig als den actual stuff, den du in Thailand kaufst und den die Leute sich da irgendwie ins Auto hängen oder so, weißt du? Ich meine, deswegen, ich finde es ganz schwer, das rauszufinden, aber ich weiß total, was du meinst. Weil da, glaube ich, einfach mein, also Geschmack ist es auch nicht gewesen. Das verstehe ich auch voll, wie du das meinst. Also beim Lesen dachte ich auch schon so, ja. Aber ja, ich weiß nicht so richtig, was da der, wo es herkommt.
Ja, und genau, also.
Aber weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Warum
natürlich.
Ich das so schwer entscheidbar
finde? Ja, voll. Nee, verstehe ich voll, was du meinst. Ja, total. Und da, weißt du, ist es natürlich auch wieder so lack of our knowledge. Und eben, dass es ja auch so ist, also weißt du, die kann ja auf Vietnamesisch tolle Sachen geschrieben haben, wir können es einfach nicht lesen, ja, so, also das ist uns halt nicht so wirklich zugänglich, ja, und selbst, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie das Vietnamesische funktioniert, aber viele Sprachen, auch zum Beispiel, ja, das Japanische und das Chinesische, die haben ja so einen irren Reichtum auch an Bedeutungen, der in Übersetzung auch ganz schwer wiederzugeben ist, gerade wenn es um Lyrik geht, so. Ja, genau. Und ich finde dann aber sozusagen, ich schlage nochmal in dieselbe Kerbe und dann ist es aber auch genug. Ich finde natürlich, das Problematische daran ist, also ich habe tatsächlich über das Französische, habe ich schon so ein bisschen einen Bezug zu Vietnam, auch in der Literatur, aber da natürlich, also die ganz große sozusagen französische Schriftstellerin ist Marguerite Duras, die halt, also ihre Mutter oder ihre Familie, die ist also in Indochina damals geboren und war, glaube ich, bis zum Zweiten Weltkrieg dort und sind dann eben raus. Und die hat halt sehr viele Romane oder einige Romane auch über sozusagen das Leben ihrer Familie dort und die aber eben nicht so zu diesen rich Kolonialherren und gehörten, sondern eigentlich auch sowas wie so, also im Grunde so ärmere Leute, die halt von also ich will es jetzt überhaupt nicht irgendwie rechtfertigen oder so, gell, oder sagen, die waren so arm, sondern das war auch so eine französische Kolonialpolitik, dass man Leute, die in Frankreich vielleicht nicht so gut dran sind, in die Kolonien geschickt hat und denen Geld, Land gegeben hat und gesagt hat so. Und die beschreibt es halt da auch so dieses krasse Aufwachsen auch mit eben in Indochina und mit diesem Land und so weiter. Und ich finde, das Schwierige daran ist, und das ist aber wieder so, das ist ein Dilemma und da kommst du halt nicht raus, eben das sind dann schon Texte, die halt auf eine Art das Literarische einfach schon anders präsent halten, weißt du, so. Und dann, wenn ich jetzt so an den französischen Kontext denke, dann hast du halt so ein Ungleichgewicht, weißt du, wie ich meine, so. Also, dass du hast natürlich so aus einer weißen, kolonialen Perspektive wird so ein bisschen wie bei, weißt du, Camus, ja, so. Also, der über Algerien schreibt und das ist dann natürlich sozusagen vermeintlich literarisch total wertvoll und das sind dann die Stories, die sozusagen zirkulieren und dagegen halt anzukommen, wenn du halt auch nicht, also auf dem, sag ich mal, literarischen Level bist, ist schon ganz schön schwierig, weißt du, wie ich meine, so. Und ich will da jetzt aber nicht sagen, ist halt so, weißt du, in Europa schreibt man halt besser, es hat ja auch viel mit so Lesegewohnheiten zu tun und was man selber als gut empfindet oder eben literarisch interessant oder so, es hat ja auch voll mit meiner Sozialisation in Europa und an den Unis und meinem Begriff von Literatur zu tun, ja, so. Aber deswegen finde ich das schon, also, genau, und ich fand aber, vielleicht letzte Side-Note, ich fand zum Beispiel interessant, weil ja es gab vor ein paar Jahren, ich glaube 2017, gab es ja so ein Gegenbuch von Kamel Daoud, einem algerischen Autor, zu Camus, der Fremde. Und das war quasi so die Erzählung, Meursault contre enquête hieß das. Und das war quasi die Gegenerzählung, das Gegennarrativ zu der Fremde. Und das war schon sozusagen, das hat halt auf allen Ebenen voll reingehauen, ja, so, und klar, dann bist du aber wieder in diesem Gegennarrativ, weißt du, so, dann bist du halt wieder in dem Writing Back, was ja auch wieder das Zentrum reproduziert, ja, also es ist echt schwierig, finde ich, ja.
Voll, ich meine, da würde mich mal total interessieren, wie jemand entweder aus Vietnam oder jemand, der irgendwie vietnamesischer Herkunft ist, aber sich auf dem internationalen Literaturparkett bewegt, wie die Person das jetzt sehen würde, ne, also fühlt die sich irgendwie repräsentiert von diesem einen Buch, das ist jetzt aus Vietnam irgendwie in Sachen irgendwie fiktionalisierte Geschichtsschreibung rausgeschafft hat und das auch breit gelesen wurde. Genau, das würde mich total interessieren, das kann ich irgendwie gar nicht entscheiden. Ich gehe auch mit allem mit, was du sagst. Das meine ich mit diesem, man muss über das Buch eigentlich aus zwei Perspektiven sprechen Und es schneidet auf der einen ganz anders ab als auf der anderen. Also literarisch. Es hat ja auch die, hast du wahrscheinlich auch gelesen, die Rezension in der Süddeutschen. Die hat auch ganz viel geschrieben. Mhm. Ja, und es zeigt das vietnamesische Volk und die Struggles. Und ich so, ich war die ganze Zeit so, kommt da noch was? Und irgendwie dann so im letzten Absatz stand so, all das zu lesen ist durchaus eindrücklich und erschütternd. Nur leider, das Buch ist nicht gut geschrieben. Und dann stand auch noch irgendwie am Ende so, man sollte das Buch also bitte nicht wegen seiner Sprache lesen, sondern wegen des schonungslos grellen Schlaglichts, das es auf Vietnams brutale Geschichte wirft und auf jene, die darunter bis heute zu leiden haben. Und ich meine, das fasst eigentlich mega gut zusammen.
Ja, absolut. Ja.
Aber eine Sache möchte ich vielleicht doch noch, vielleicht jetzt nicht literarisch, aber zumindest sprachlich nicht loben, aber ich fand es trotzdem gut. Und das sind die Diakritika, die drin geblieben sind. Also es wird ganz oft werden sozusagen vietnamesische Sätze, kurze Sätze, die die Oma sagt, auf Vietnamesisch geschrieben und auch nicht immer übersetzt. Also oft schon, dass nochmal danach kommt, dass das auf Deutsch heißt oder eben auf Englisch im Original, aber manchmal auch nicht. Und es bleiben vor allem die ganzen Zeichen, diese diakritischen Zeichen, eben diese Akzents und so drin. Und da dachte ich mir so ein bisschen, ja, weißt du, offensichtlich ist der Auftrag des Buchs oder ist die Leserin des Buchs westlich, vielleicht amerikanisch und so. Und man hätte da schon noch, man hätte es noch glatter bügeln können. Und das, klar, du guckst jetzt schon so ein bisschen, weil es wieder die Selbstexotisierung ist. Auf jeden Fall.
You know what I'm thinking.
Aber trotzdem kann man, kann man auch so sehen. Trotzdem ist eine Art Sperrigkeit dann da drin geblieben und auch eine Vorenthaltung von Informationen, die halt so ein bisschen frech ist, weil, ne, du sagst dem Leser so, okay, hier steht jetzt was, aber ich sag dir nicht, was es heißt, haha. Das fand ich trotzdem, also, ne, ich finde trotzdem nicht, dass das Buch jetzt irgendwie sprachlich ist, stilistisch total rausreißt, aber ich dachte dann, ach ja, gut, immerhin, das fand ich irgendwie einen ganz guten Touch.
Ich würde jetzt nur, um es nochmal sozusagen to drive my point home, das Problem daran finde ich, was diese Wörter sozusagen oder diese Passagen, die, also warum das für mich ein Teil der Selbstexotisierung ist, ist klar, also erstens mal, also man stolpert da nicht so wirklich, also es ist jetzt nicht so ein Major, weißt du, so Problem, wenn ich den Text lese, dass ich dann voll oft so bin, oh, was hat die jetzt gesagt? Also weißt du, es sind dann schon eher so ein bisschen so Sprichwörter und bla 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 so und eben auch da Words of Wisdom von vietnamesischer Kultur, ja. Und was sozusagen, finde ich, passiert, wenn man das sozusagen, wenn ich das auf einer Kommunikationsebene sehe, ja. Also ich verstehe nicht, was da gesagt wird. Und das heißt für mich, dieses kurze Teil bedeutet eigentlich nur vietnamesische Sprache und bedeutet nur, das ist jetzt hier sozusagen ein Pünktchen, sozusagen so ein Einsprengsel, wird gesagt, die Buddha-Figur, ja, die ich auch nicht verstehe, aber sozusagen, was sie bedeutet, ist asiatische Kultur. Und das, finde ich, ist genau das Problem, weil damit erstens mal, weißt du, spielt es halt auch so überhaupt nicht irgendwie rein in etwas, das ich jetzt, sag ich mal, irritiert bin oder mir so denke, oh, das wäre ja total interessant, das zu wischen oder so. Ich finde, das ist überhaupt kein Störfaktor in dem Text und im Gegenteil, es trägt halt dazu bei, irgendwie so random vietnamesische Kultur für eine weiße, europäische, was auch immer, westliche Leserinnenschaft zu bedeuten, ohne irgendwen zu stören, weißt du, so. Nee. Und das ist, finde ich, so ein bisschen also genau, für mich ist es eher ein Teil der Selbstexotisierung, ja, aber
ich glaube aber, also stören ist jetzt auch gar nicht, dass das so wichtig ist. Also du siehst es ja so ein bisschen wie, wenn sich jemand auf chinesischen Schriftzeichen Liebe, Freiheit und irgendwas auf aufs Steißbein tätowieren lässt. So. Also ich denke mir einerseits, sie beim Schreiben hatte wahrscheinlich mehr das Gefühl, was reingebracht zu haben, was sie eigentlich macht. Mhm. Irgendwie die Sprichwörter und so, finde ich, sind ja schon immer sehr eng verknüpft mit Kultur. Also ich finde nur, wenn du dir irgendwas, also weiß ich nicht, irgendein Amerikaner oder so macht ein Instagram-Reel über irgendwas Deutsches und dann kommentieren da immer 500 Deutsche drunter, ja, in Germany, we have the saying und dann ist es irgendwie, das ist unser Sprichwort und das und sozusagen die Feinheiten von Sprache auch irgendwie zu versuchen, anderen darzustellen, das bringt der Person, der es erklärt wird, nie was. Also ich glaube, für die Leserschaft, will ich damit sagen, ist das, glaube ich, gar nicht so relevant, sondern für sie, als sie es geschrieben hat, dass sie halt so ein paar Sprichwörter oder so, die ihr halt irgendwie was bedeuten da reinbringen oder die ihre Oma gesagt hat. Das ist ja auch irgendwie im Nachwort, so vieles passiert auf meiner Großmutter, bla bla bla. Und andererseits, ich meine, so ein paar Leute, die das lesen und vietnamesisch können, die verstehen es eben schon und die freuen sich. Also weißt du, ich bin jetzt auch nicht so, oh mein Gott, das ist der revolutionäre, subversive Punkt in diesem Buch. Ich fand es mit diesen Originalsätzen, nenne ich die jetzt mal, besser als ohne, wenn ich jetzt entscheiden müsste. Fand ich's.
Ja. Ich finde, das Interessante ist, und da vielleicht ich habe noch so einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Ich finde, für mich macht es keinen Unterschied. Weißt du, ich finde, das Buch wäre genauso gut oder schlecht, ob das drin wäre oder nicht. Es ist ja schon auch nochmal interessant, dass das zwar reingenommen wird, aber dass es ja zum Beispiel nie um die Frage geht der Sprache, die ja auch, also weißt du, da gibt es ja auch eine koloniale Thematik wahrscheinlich da drinnen so, aber das jetzt mal außen vor gelassen. Und ich finde, das ist vielleicht so dieses, it doesn't matter whether it's there or not, bringt mich so ein bisschen auf den letzten Punkt. Und das ist aber auch sowas eher Kleines. Ich mache jetzt eine steile These draus.
Hau raus.
Ich finde, diese Liebesgeschichte zwischen Huang und Tam ist einfach nur sozusagen die heterosexuelle Matrix strikes back. Weil wirklich diese Geschichte ist die, weißt du, es ist so, natürlich, die ist so eine 16-jährige Frau, die muss natürlich irgendwen kennenlernen und heiraten. Und es gibt da überhaupt keine irgendwie, also außer diesen quasi Clou, und das ist meine Vermutung, warum überhaupt diese Geschichte da drin ist, dass es am Ende auf diesen Großvater rausläuft und dass das irgendwie so versöhnt werden muss. Also weißt du, es gibt ja, glaube ich, so, ich kriege das jetzt nicht mehr zusammen, aber du als Anglistin kannst mir vielleicht helfen. Es gibt ja, glaube ich, auch so in Bezug auf so Jane Austen-Romane ganz stark immer wieder so diese Diskussion, inwiefern dann sozusagen der Marriage-Plot am Ende so dominant ist, dass alles, was vorher an Subversivem irgendwie passiert ist, doch wieder so heimgebracht werden muss zu, am Ende sind alle schön verheiratet und so weiter. Ja, ich meine, da kann man jetzt diskutieren, ob das in Bezug auf Jane Austen stimmig ist oder nicht, aber sozusagen diese Idee von am Ende sozusagen ist dieser Eheplot, bringt vor allen Dingen Frauen wieder so rein. Und ich finde, hier ist es ja so, dass es ja nicht die Huang, weil klar, die Zeit und die Kultur und das Milieu, in dem die aufwächst, natürlich gibt es da jetzt keine queere Liebesgeschichte oder so, das ist überhaupt nicht mein Punkt, sondern so dieses am Ende versöhnt ja dieser Marriage-Plot das, was da an Traumatisierungen und an sozusagen dem Historischen passiert ist. Also weil der Punkt ist, also sozusagen Huang und Tam und die ganze Familie von Huang geht zu Tams Familie und lernt die kennen. Die sind da eben in diesem Dorf in Nordvietnam, wo eben auch die Familie der Großmutter herkommt. Ja? Und dann gehen die da so rein, lernen sich zum ersten Mal kennen, ach wie schön, na. Und auf einmal kommt der Großvater rein und es ist das große, oh mein Gott, das ist der Typ, ja. Und dann gibt's ja so einen Moment, wo auch die Enkelin sagt, nee, ich kann dich nicht heiraten, dein Großvater hat meine Urgroßmutter, oder Urgroßvater hat meine Urgroßmutter umgebracht, there is no way that there is reconciliation, so. Und bricht dann auch die Verlobung ab und so weiter. Und dann kommt aber sozusagen die Großmutter, nachdem sie ihnen, was weiß ich, eine Zeit lang die kalte Schulter gezeigt hat, kommt halt die Großmutter her und sagt so mehr oder weniger, you really love him, das ist deine große Liebe und ich verzeihe, weißt du, so, du darfst, den gibt sozusagen den Segen. Und also jetzt die quasi Paar- oder Liebesgeschichte wird da sozusagen zum Motor für so eine nationale Rekonziliation. Und wo ich mir dann schon so denke, was wird mir da eigentlich jetzt sozusagen unter der Hand so verkauft und eben über diesen Marriage-Plots, also nicht über irgendwas, keine Ahnung, es hätte ja auch sein können, keine Ahnung, die trifft dann einfach doch. So wieder und verzeiht ihm, weißt du, wie ich meine?
Ja. So, ja, nee, ich sehe voll, was du meinst, das ist so ein bisschen durchschaubar, dass das der Plot am Ende ist, mit der Message, hey, auch deinen Feind kannst du lieben, der ist auch nur ein Mensch und ne, Zeit heilt alle Wunden, also so ein bisschen eine platte Message, da gehe ich voll mit dir mit und auch, dass sich der Marriage-Plot dafür so gut eignet, weil das ist ja dieses Ende gut, alles gut, sie beheirateten und waren für, wie heißt es nochmal? Und sie,
they lived happily ever after.
Genau, happily ever after so. Aber ich glaube, das passiert nicht nur, also ja, ich stimme dir zu, das passiert in dieser Geschichte und ja, ich stimme dir zu, das ist so ein bisschen trashy. Aber ich finde eben nicht, dass es nur mit dem Marriage-Plot passiert, sondern noch an zwei anderen Stellen. Wir haben nämlich einmal auch die Versöhnung mit diesem abtrünnigen oder verschwunden geglaubten Bruder, der auf der Seite der ja, der Amerikaner, der Südvietnamesen gekämpft hat. Auch da ist ja so das, dass der, ne, dass die eigentlich einen großen, ja, nicht Hass, aber eine Abneigung gegen ihn haben. Und wie kann er nur und wie konnte er das machen und so. Und auch da haben wir dieses, du musst dein, ne, auch der Feind ist nur ein Mensch und der hatte auch seine Reasons. Ich finde, da gibt es das zweite Mal. Und das dritte Mal, finde ich, gibt es diese gleiche Message bei der Geschichte von Huang, also von der Enkelin, die ja, haben wir gar nicht angesprochen, natürlich sehr gerne liest und sich in Bücher und Geschichten vertieft und dann vor allem total gerne Little House on the Prairie oder so liest, sich total identifiziert mit diesem anderen Mädchen, das eben so weit weg in diesem anderen Land USA lebt und sich eigentlich total verstanden fühlt von ihr und dann sich aber denkt, hey, die Amerikaner sind aber ja unsere Feinde, wie kann ich denn jetzt sozusagen zumindest über die Geschichte irgendwie, ja, mich ihr verbunden fühlen und auch da ist ja wieder die Message, ja, auch die Feinde, ne, da so. Und ich finde das eben, ja, voll, aber ich, diese platte Message, finde ich, zieht das Buch an vielen Stellen durch und natürlich alles am Ende nochmal komplett eingerahmt über den Marriage-Plot, weil der sich halt, wie du auch schon gesagt hast, halt super, super gut für diese Normalisierung und dieses alles Ende gut, alles gut eignet, die halt im Roman auch irgendwie so in natürlicher Weise angelegt ist von der Struktur her, dass am Ende muss halt irgendwie alles zusammenlaufen und das passiert immer gut über so eine Eheschließung. Aber ja, ich habe jetzt auch nichts mehr dazu zu sagen.
Enough said. Oh mein Gott.
Wie fandst du es denn? Und was lesen wir als nächstes, Fabi?
Also ich sag vielleicht, was wir als nächstes lesen. Nämlich Schwindel von Hengame Yagobi Farah. Yes. Du hast es schon gelesen, gell? Ich muss noch lesen. Freue mich schon. Ja. Also.
Schwierig.
Du hast ja, ich glaube, bei einem der letzten Male oder vielleicht bei der Geburtstagsfolge hast du so zu mir gesagt, dass ich so keine so Unterhaltungsliteratur lese. Und I really don't. Und bei diesem Buch war ich so ein bisschen, also die ersten 100 Seiten war ich so, ich habe es voll genommen für das, was es ist und war so, ja, schön. Und ich habe es auch immer abends, also ich meine, es ist schon so ein bisschen komisch, aber ich habe es halt abends, habe ich mich hingelegt und habe es halt auch so gerne gelesen, obwohl es halt krasse Geschichten sind, weißt du? Und es war schon so ein bisschen feel good. Und dann aber muss ich sagen, nach 100 Seiten war ich halt so, ich war einfach so, also es war jetzt auch nicht total schlimm so. Und was mich wirklich bei der Stange gehalten hat, war natürlich diese ganze historische Dimension. Aber am Ende war ich schon so ein bisschen genervt von diesen Plattitüden auf allen Ebenen, bei der Figurenzeichnung, bei der Sprache, bla bla bla. So dass ich sagen muss, ich würde vielleicht so eine 2 geben. Also ich finde, man kann schon empfehlen, eben gerade für Leute, die sich jetzt vielleicht so eben für die Geschichte Vietnams interessieren und so einen Good Read haben wollen, so einen Easy Read, würde ich das schon auf alle Fälle empfehlen. Aber genau, es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, the novel I've been waiting for.
Na. Ja. Genau, also ich sehe es eigentlich genauso, meine Erwartungen, dass ich da so ein bisschen andere Art des Schreibens mal erleben darf. Die wurden gar nicht erwartet.
Gar nicht erfüllt.
Die wurden gar nicht erfüllt, diese Erwartungen. Gleichzeitig war ich so, ach, das war auch noch in Vietnam und das auch
poor
noch. Ja, krass.
People, echt.
Und das hätte ich jetzt sonst über so einen Wikipedia-Eintrag irgendwie, den ich mir durchgelesen hätte, nicht erfahren, weißt du. Deswegen war es schon ein Zugewinn und das sehe ich genauso wie du. Deshalb würde ich auch, bevor ich das jemandem empfehle, dazu sagen, aber in der Summe dann so, ja, 2,5 oder so geben.
Sind wir uns einig.
Genau. Ja, dann freuen wir uns auf den nächsten Schwindel. Und sagen danke.
Auf Wiedersehen.
Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.